Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe da eine Geschichte gefunden. Da geht es um einen Mann und der hatte zwei Frauen. Ist das schlimm? Nein, ist es nicht. Denn wenn die erste Frau verstorben ist, kann die Frau ja noch mal heiraten. Richtig? Also dann kann man froh sein, wenn dann noch mal eine zweite Ehe gefunden wird, die ebenfalls in dem Herrn geschlossen wird. Hanna war eben auch eine zweite Frau, aber hier war es anders. Und das ist eine dramatische Geschichte und auf der anderen Seite aber auch eine sehr mutmachende Geschichte. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch reden und sprechen. Ja, es geht um einen Mann und der hatte tatsächlich zwei Frauen. Eben nicht nacheinander als Witwer und wieder geheiratet, sondern er hatte beide Frauen gleichzeitig. Und nun sind wir helle entsetzt und wir sagen, aber so geht's nicht. Und da habt ihr auch völlig recht, denn schon im 1. Mose 2, Vers 18 war es Gottes Wille. Was sagt er dort? Gott hat den Adam gesehen und Adam hat sich umgeschaut und unter den ganzen Geschöpfen, die es gab in der Tierwelt, da passte nichts zu ihm. Hat er richtig erkannt. Und Gott hat das auch gesehen. Und dann hat er gesagt, ich will ihm 100 Gehilfinnen schaffen, die um ihn seien. 70 Jungfrauen. Weder das eine noch das andere. Er kannte die Begrenztheit des Mannes. Richtig? Wir Ehemänner wissen das. Und wir merken, eine Frau reicht völlig aus, um einen heftigen Streit zu entfesseln. Oder auch um grenzenloses Glück für die Ferienzeit zu erleben und danach kehrt der Alltag wieder ein. Wie das bei euch ist individuell, das weiß ich nicht. Aber Gott hat gesagt, ich will ihm eine schaffen und er hat sie genannt. Geh, hilf ihm. Und was ist aus diesem Wort geworden? Gehilfin. Und wenn du so erlebst, wie du unterstützt wirst von deiner lieben Frau, was machst du dann? Naja, ich muss mal irgendwann dann deinen Stundenlohn erhöhen. Ich glaube, ich lege da 10 Cent drauf. Also, dann kann man nur sagen, abtreten von der Bühne. Sondern das ist eine Wertschätzung, wenn wir merken, Gott hat uns eine Partnerin an die Seite gegeben. Und vielleicht merken wir schon in heutiger Zeit, dass es da neue Ansichten und neue Merkmale gibt, die durchaus mehr Freiheit dem Individuum einräumen. Da kannst du ledig sein und trotzdem eine Frau haben. Du kannst ledig sein und kannst eine Frau nach der anderen haben. Wird das in Deutschland bestraft? Nein. Du kannst verheiratet sein mit zwei Frauen, ist das erlaubt? Nein, ist es nicht. Das haben sie noch festgehalten. Aber ansonsten gibt es etliche Einbrüche, wo man schon sagt, ganz so wie es Gott eigentlich sich vorgestellt hat, ist es bei uns in Deutschland nicht. Und jetzt komme ich ja auch noch auf die Mütter zu sprechen. Welche Mutterrolle, welche Wertschätzung erfährt eine Mutter bei uns im Land? Was meint ihr? Hoch angesehen. Die Türen und Tore werden ihr geöffnet. Ob es Berufswelt ist oder ob es Sportvereine sind oder die Gesellschaft, wo auch immer. Oder merken wir, oh, haben Sie eventuell vor, noch ein zweites Kind zu bekommen? Ich frage nur wegen der Personalplanung. Sie verstehen mich sicherlich nicht falsch. Und schon merkt man, das ist ja wie ein Bremsklotz für meine Karriere, für meinen Fortschritt in der Gesellschaft. Ich bin ja gefesselt, ich bin ja gebunden. Wie lange? Ja, bis die Kinder in die Schule gehen. Und dann sind gerade mal 5, 6 Jahre vergangen und dann ein Aufatmen. So, die werden jetzt von anderer Seite betreut. Hoffentlich ist es eine Ganztagsbetreuung. Wir merken, wie die Wertschätzung einer Mutter gesunken ist. Und wie die Kinder, der Wert der Kinder, da will ich nicht groß drüber sprechen, aber jeder kann es nachlesen, eine andere Einschätzung erfährt, wie es mal ursprünglich von der Bibel her war, vorgesehen war. Ja, und dieser Mann, naja, der hat sich gleich zwei Frauen angelacht. Ich weiß es nicht. Wie kam der denn auf diese vogelige Idee, mit zwei Frauen anzubändeln? Naja, der hat natürlich zurückgeschaut in die Vergangenheit und hat dann festgestellt, da gab es in seiner Vorfahrenreihe auch schon mal jemand. Nehmen wir ihn den Vater des Glaubens und der fing mit Anfangsbuchstaben wie an? Abraham. Hatte der zwei Frauen gleichzeitig oder nacheinander? Nein, der hatte nie nebeneinander, denn da gab es auf der einen Seite die Sarah und auf der anderen gab es die Hagar auf Raten seiner Frau, die eine tolle Idee hatte. Geh zu ihr ein und das Kind, was Hagar empfängt, ist dann mein Kind oder unser Kind. Gesagt, getan und wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Das kann man in der Völkerwelt bis heute noch mit Schrecken feststellen. Da ist keine große Liebe unter den Brüdern gewesen. Denn Ismael wurde von Hagar geboren und erst später kam dann, 12 Jahre später kam Isaak von noch einmal, Gott hatte Gnade gegeben, von Abraham und Sarah dazu. Also 2 Frauen, es war kein Todesurteil. Und dann schauen wir ein Stück weiter. Der Enkel von Abraham, wie hieß der nochmal? Einer der Enkel, der hatte ja 2. Das war Jakob. Jakob macht sich auf den Weg zu seinem Onkel, auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Und er sieht 2 Frauen. Aber der war noch richtig gut drauf. Er sagte, nein, eine reicht mir. Welche hat er gewählt? Rahel. Welche wurde ihm untergeschoben? Oh, lach nicht. Es ist ein Drama. Denn Lea hat er verachtet oder an die Seite gestellt. Und in Lutherdeutsch steht dort tatsächlich, ich habe es eben nachgelesen, sie hatte ein, ich sage es vorsichtig, nicht so schönes Gesicht. Und der Mensch sieht, was vor Augen ist. Oder man kann es sogar sagen, der Mann sieht, was vor Augen ist. Und das ist fatal. Denn das, was er mit Rahel erlebt hat, war auch nicht immer Sonnenschein. Bei aller Schönheit, bei allem Glanz. Also ein Mann und 2 Frauen, das muss man sich vergegenwärtigen, das gebiert Probleme und Schwierigkeiten. Und erfahrene Ehemänner wissen, da reicht sogar schon eine Frau manchmal dazu. Und Elkanah, das war jetzt nun ein frommer Mann, der kam jährlich nach Silo. Dort stand das Heiligtum. Den Tempel gab es noch nicht, aber es war eine Anbetungsstätte. Und Elkanah kam eben auch aus dem Geschlecht der Leviten. Es war ein Ephraimiter gewesen. Und ich lese dazu mal die Geschichte aus dem 1. Buch Samuel, im 1. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jeroiams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte 2 Frauen. Eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Und derselbe Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, dass er anbetete und opferte dem Herrn Zebaoth zu Silo. Daselbst waren aber Priester des Herrn Hophni und Phinehas, die 2 Söhne Elis. Und des Tages, da Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr darum, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Also ging's alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zu des Herrn Hause, betrübte jene sie also. Sie weinte dann und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Und jetzt kommt die Hammeraussage, ihr lieben Männer, die müsst ihr euch merken. Die ist ja umwerfend. Bin ich denn nicht mehr wert, Uschi, bin ich denn nicht mehr wert, denn 10 Söhne? Boah, an Einbildung fehlte dem nichts, oder? Der war ja dermaßen von sich überzeugt. Der konnte sich überhaupt nicht in die Psyche einer Frau wahrscheinlich oder einer Mutter hineinversetzen, welche Gefühle eine Frau bewegt. Bin ich denn nicht mehr wert als 10 Söhne? Das ist eine hammerstarke Aussage, über die ich eigentlich erst predigen wollte, aber ich sage, das ist mir zu negativ. Das lasse ich weg und dann steige ich doch lieber wieder um auf Hannah. Ja, und wir erleben hier einfach, Kinder wurden damals, warum weinte sie? Heute weinen Frauen, wenn sie schwanger sind und es passt nicht in ihre Zeit, in ihre Planung. Was ist das für eine andere Zeit, in der wir leben? Sie weinte damals, weil sie kinderlos blieb. Und man muss fragen, ja, wo hast du denn diese Einstellung her? Und jede Mutter weiß es, wenn die zurückschaut, Kinder sind, was ist deine Erfahrung? Eine Plage des Herrn, oder? Eine Gabe des Herrn. Genauso steht es nämlich geschrieben in dem Buch der Psalm 127, Vers 3. Da steht, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie weit hat sich Deutschland in seiner Ansicht darin schon entfernt? Bei Hannah war es eben so, dass sie zwar äußerlich versorgt war, ihr Mann liebte sie, das kann man entnehmen, er gab ihr sogar das Doppelte, aber es nützte nicht, sie wünschte sich einfach Kinder, die sich nicht einstellen wollten. Und dieser fromme Mann, ja, er hatte zwei Frauen, die eine war gesegnet, nach der biblischen Aussage, das war eben die Penina, wie viele sie hatte, steht hier nicht, und die andere blieb kinderlos, die Gesegnete und die Ungesegnete. Und was macht die gesegnete Frau Gottes, die hätte ja ruhig sagen können, warum denn nicht, ich gebe dir mal zwei Kinder ab, kann man doch machen, ne? Oder nicht, macht das so eine Mutter? Wie viel willst du haben von mir? Wir haben ja nun auch sechs. Wollt ihr mehr Töchter oder Söhne? Ich habe die ja zur Verfügung. Hm? Leute, jeder schüttelt den Kopf und sagt, wo kommst du denn her? Das geht einfach nicht. Selbst in der Tierwelt verteidigen die Hennenmütter ihre Küken und hacken und verteidigen sie und krallen und lassen es nicht zu. Es ist ins Herz gelegt, für den Nachwuchs zu sorgen, sie wertzuschätzen, sie zu lieben. Und die Gesegnete, die eigentlich hätte sagen können, na, ich hab's, ich bin's, das andere ist nicht mein Problem. Nein, und das ist das menschliche Herz, hackt genau in diese Wunde noch rein. Streut Salz rein, dass sie einfach, ja, wie soll ich sagen, da noch wirklich bitteren Wein eingeschenkt bekam, dass es noch harmlos, wirklich, dass sie verletzt wurde und sie weinte vor Gott und der Mann erlebt das dann auch und typisch Mann, warum weinst du? Ja, der hatte noch nicht den Kurs besucht. Väter, ihr Väter liebt eure Frauen. Der ist hin und wieder vielleicht auch mal nötig. Sie gingen alle Jahre zur Wallfahrt, aber sie erlebte jedes Mal Kränkung. Es war keine schöne Fahrt, keine Anreise nach Silo. Und Gott scheint sich für ihre persönliche Not offenbar überhaupt nicht zu interessieren. Merkt ihr, wie wir dann plötzlich auch Zweifel aufkommen? Gott, wo bist du? Und die Nöte können unterschiedlich sein. Das ist nicht Kinderlosigkeit allein. Ihr wisst, wie vielfältig unser Leben manchmal uns Sachen präsentiert, wo wir sagen, Gott, siehst du das gar nicht? Wie schwierig meine Lebenslage ist. Aber Gott bereitet uns darauf vor, in notvollen Zeiten uns nicht auf Menschen zu verlassen, sondern vor ihm unser Herz auszuschütten. Und genau das macht Hannah dann. Sie findet gar keine Worte, sie bewegt ihre Lippen, aber man hört sie nicht. Und der Priester Eli sagt, du bist schon voll süßen Weins um diese Zeit. Und sie sagt, nein, mein Herr, ich weine vor Gott, denn ich habe keine Kinder bisher bekommen. Flüstere, ja, schreie deine Not, das dürfen wir machen, ihm entgegen. Und vielleicht bist du sogar so fertig, dass du noch nicht mal schreien kannst. Aber Gott schaut ins Herz und Gott hat einen wunderbaren Plan. Hannah war von Herzen betrübt und betet zum Herrn. Sie weinte sehr, sie war bereit. Sie war bereit in ihrem Gebet, habt ihr das gelesen? Das Wertvollste, was eine Mutter empfangen kann, das war ein Kind, das Erstgeborene. Was war bereit? Das war sie bereit, es zu opfern. Sie sagt, ich will dir meinen Sohn, wenn du ihn mir schenkst, dir weihen, dir übergeben. Das ist eine ganz starke Hingabe und drückt die Hingabe an Gott aus. Wir lernen erstens, Not lehrt beten. Ich habe erfahren, dass gerade in der Ukraine noch nie so viele Bibeln weitergegeben wurden, die Kirchen noch nie so besucht wurden wie gerade in diesen notvollen Zeiten. Warum? Gegenstück, guck mal nach Deutschland, wie voll sind die Kirchen heute? Wie groß ist die Not, die materielle? Hier und da ja, aber nicht in dem Umfang, dass es uns auf die Knie treibt und dass wir unseren Gott suchen. Und hier merken wir, Not lehrt beten und es gibt eine Hingabe an Gott. Sie stellt ihr Leben Gott zur Verfügung. Und wir erinnern uns mit mal an Abraham, der seinen eigenen Sohn jetzt den Isaak liebte. Und er wuchs heran und im Alter von, ja, ich vermute 12, 14 Jahren muss das gewesen sein, da fordert ihn Gott auf und sagt, opfere mir deinen Sohn und dann auch noch das gemeine Zusatzwort, den du lieb hast. Opfere deinen Sohn, den du lieb hast, auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Und Abraham war gehorsam und in der Frühe stand er auf. Und er hat das mit Sarah nicht besprochen. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Drama hoch drei. Wenn die das mitgekriegt hätte, was der Abraham vorhat. Und verständlich, eine Mutter kämpft wie eine Löwin, wenn ihrem Kind etwas zu Leide stößt. Und er machte sich früh auf mit seinem Knecht und Isaak. Und wir wissen, unsere Worte in die Luft gesprochen. Ich hoffe, dass es unsere Gebete nicht sind, sondern dass sie wirklich von Herzen kommen. Isaak war bereit, seinen Sohn zu opfern, aber Gott ließ es nicht zu, sondern er prüfte ihn, wie sehr er Gott vertraute. Und im Hebräerbrief steht, er glaubte, dass Gott seinen Sohn sogar von den Toten wieder erwecken könnte. Boah! Das war natürlich eine Herausforderung. Wir sehen, wie auch Maria ihren Sohn opfern musste. Sie musste ihn also hergeben. Sie hätte dazwischen gehen können beim Kreuzgang. Nicht meinen Sohn! Und sich über ihn werfen. Aber es wurde ihr schon gesagt vom Propheten, und durch deine Seele wird ein Schwert gehen. Und Schwert bedeutet Tod. Und sie musste Jesus abgeben, hingeben. Sie war unter dem Kreuz ein Opfer. Für wen? Für dich, liebes Herz, dass du heute Morgen hier bist. Wir sind hier, weil Maria es nicht verhindert hat und hat gesagt, komm mit, du bist mein Sohn. Ihr Soldaten, lasst ihn in Ruhe. Sie hat gesagt, ich muss diesen Opfergang ertragen. Und wurde belohnt mit der Auferstehung. Da war sie dabei, als sich die Jünger versammelten. Sie hat sich mitgefreut. Gott hat Jesus in die Hände von Menschen gegeben. Maria hat Jesus in die Hände Gottes gegeben, hat gesagt, ich befehle ihn dir an. Und wir haben es heute Morgen gehört von den drei Männern im Feuerofen, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese drei hatten eine Hingabe bewiesen. An wen? An ihren Gott. Sie waren bereit, ihren Leib, ihr Leben zu opfern, zu investieren. Der Ofen wurde siebenmal heißer gemacht. Soldaten, die sie reinwerfen wollten, die kamen dabei ums Leben. Und was löst das aus, dieses Opfer an Gott, wo man sagt, das war's. Wo wir einen Punkt setzen und sagen, das war's. Macht Gott einen Doppelpunkt. Doppelpunkt. Wie geht's bei Nebukadnezar weiter? Haben wir nicht drei Männer in den Ofen geworfen? Sehe ich da nicht vier? Sehen sie nicht aus wie Gottes Söhne? Holt sie raus. Und man konnte keinen Brandgeruch an ihnen feststellen. Was war die Folge dieser Bereitschaft, sich Gott auszuliefern und einzustehen? Der König erließ ein Gebot. Es wird nur noch der Gott der drei Männer angebetet. Sadrach, Mesach und Abednego. Denn das ist der wahre Gott. Und das ging in alle Lande. Es wurde verkündigt. Und Halleluja, es wurde aufgeschrieben. Und in der Bibel können wir es heute nachlesen. Die Haltung dieser drei Männer, dieser Hingabe an ihren Gott. Andreas hat schon angedeutet, oh, wie weit geht da unsere Bereitschaft? Ich kann es von mir selber auch nicht sagen. Bin ich ein Petrus? Nö, den kenne ich nicht. Früher ja, da habe ich mal gepredigt, aber das ist ja Geschichte. Oder stehen wir für unseren Glauben ein? Gott möchte dich gebrauchen als Segensträger für andere. Möchtest du ein Lied vielleicht dazu hören? Da ich ja schon älter bin, darf ich auch mal ein altes Lied vorlesen. Mal sehen, wer das noch kennt. Das fängt an, ist dein Leben ein Segen für andere. Wer kennt dieses Lied? Meine Frau. Frag jetzt nicht nach ihrem Alter, das wäre gemein. Aber sie ist eine Ältere, die das Lied noch kennt. Das heißt, ist dein Leben ein Segen für andere? Hilfst du anderen, erleichtern die Last. Wir werden nicht anderen zum Segen. Oh nein, wenn die Sünde noch Raum in uns hat. Sei dem Herrn darum völlig ergeben, so gebraucht dich die göttliche Gnade. Mach mich zum Segen für andere heute, zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, Sadrach, Mesach und Abednego. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heute. Das haben wir früher locker so runtergesungen. Aber in der Konsequenz kann das bedeuten, Deine Stellung, deine berufliche, deine finanzielle Stellung, deine familiäre Stellung, dass die Frau sagt, ich trenne mich. Mit so einem frommen Typen will ich nicht länger leben. Der ist ja durchgeknallt. War alles schon gewesen oder umgekehrt. Die Frau wandte sich ab. Der Mann wandte sich ab. Das ist, wenn wir Jesus in unserem Leben dienen wollen. Von Gott zugelassen, es gibt Umstände, es gibt Lebensschicksale, die wir selber nicht erklären können. Von den Betroffenen werden sie meistens nicht verstanden. Denkt mal an Hiob. Der Mann jammerte und sagte, ich wünschte, dass meine Worte mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben werden. Damals gab es kein Schreibpapier. Also Blei ist weich und ein eiserner Griffel ist härter. Also konnte er im Blei, könnte er eigentlich seine ganze Leidensgeschichte da reinschreiben. Die Ungerechtigkeit, die er in seinem Leben erfahren hat. Wenn es einen Gott gibt, wie kann er das zulassen? Hiob hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Ja oder nein? Ich meine ja. Der war ganz schön unzufrieden. Und gleichzeitig hat er diese Trostworte Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und als letztes wird er mich aus dem Grabe heraus erlösen. Und er ahnt nicht, dass seine Worte bis heute millionenfach gelesen werden. Das ganze Buch Hiob ist weltweit verbreitet in der Bibel. Also wo wir manchmal Sachen nicht verstehen und sagen, weshalb, wieso, warum? Vertraue deine Situation Gott an. Liefere sie ihm aus. Du darfst weinen. Du darfst klagen. Du darfst beten und flehen. Aber verliere den Glauben nicht. Halte fest und sag, Herr, du bist mein Gott. Jetzt werde ich extrem. Und wenn es meine Beerdigung ist, die andere Menschen zum Glauben führt, dann soll es so sein. Dein Wille geschehe. Das ist Lebensübergabe total. Hingabe an Gott im Leben und im Sterben. Das ist frohmachende Botschaft. Ein Applaus bitte. Ja, danke, das reicht. Da merke ich schon. Ich würde auch nicht gerne klatschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir in diesen Nöten sind, ist es unser Gott, der uns da auch wieder herausholt. Zweites Beispiel gefällig. Josef, der Träumer. Oh, wie hat ihn Gott gebraucht mit wunderbarer Gabe der Vision, der Prophetie, der Weitsicht. Stimmt das? Ja. Eure Gaben beugten sich vor mir. Die Sterne neigten sich vor mir. Und er hatte einen bunten Rock an und marschierte an seinen Brüdern vorbei. So liebt mich mein Vater, schaut mal meinen Rock an, den er gewebt hat. Ein Kleid, ein Gewand, muss man sagen. Wo landete er? Es war die Frau Potiphas. Und das sind Lebensschicksale, die passieren heute genauso. Diffamierung, Lüge, wird beschuldigt. Er hätte sich an der Frau Potiphas vergriffen und der setzte ihn sofort ab von seiner Position, rein in den Knast. Gott, wo warst du? Merkt ihr das? Vordergründig, wir haben 1000 Fragezeichen. Und am Ende wissen wir die Antwort. Er gebrauchte Josef für diese schäbigen Brüder, um sie am Leben zu erhalten. Ist das richtig oder falsch? Die kamen doch mit Säcken und sagten, in Ägypten gibt's Getreide. Und dank Josefs Vorausschau hatte er volle Silos. Und das hörten die Brüder und zogen los und wurden von ihrem Erzfeind, diesen Josef, den haben wir verschleppt, verkauft an die Midianiter. Der aus den Augen, aus dem Sinn, haben sie gedacht. Oh Gott, ist 10-mal größer. Da ist diese Begegnung. Und Josef konnte fast sich nicht halten. Da sind sie. Und sie werden ein Stück weit ins Gericht genommen. Ein Stück weit wird ihnen gespiegelt, was mit ihnen los ist. Und sie waren bereit, einen ihrer Brüder zu opfern, zu investieren, damit der Vater nicht so enttäuscht ist und sie Brot und Getreide bekommen. Gott handelt anders, als wir so unsere Ideen entwickeln und haben. Ein Segensträger zu sein, das erleben wir so stark auch bei Josef, letztlich bei Jesus am Kreuz. Er lässt diesen Jesus da am Kreuz, ja, wie soll man sagen, leidend sterben, stundenlang. Und an dem gleichen Tag wird durch sein Leiden und Sterben ein Mann von der Hölle oder von einem höllischen Leben ins Paradies befördert. Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und was meint ihr, ist das der Einzige, der jetzt da im Paradies ist? Ja, einen hat er da errettet am Kreuz. Ich gehöre dazu, du auch. Errettet worden von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Deshalb weltweit Gottesdienste, deshalb weltweit Evangelisation, deshalb weltweit Männer und Frauen, die Gott als ihren Herrn und Heiland erkannt haben und die ihm vertrauen, in den Höhen und in den Tiefen. Er trägt uns durch. Denken wir an Paulus in Rom. Was war denn in Rom? Ja, da hat er mal den Brunnen besichtigt und eine Münze reingeworfen und sich viel Glück gewünscht. Das machen heute die Touristen dort. Wie heißt der Brunnen? Weiß das jemand? Ja, so heißt er, genau. Und das war aber nicht die Absicht des Paulus gewesen, sondern er saß hinter Gittern. Meine Zeit, ein Mann Gottes in der Vollmacht des Heiligen Geistes predigte und verkündigte das Evangelium von Ort zu Ort. Wo steckt der jetzt? Gott, da hast du einen Fehler gemacht. Wie viele Menschen hätte ich dir zuführen können? Gott, hast du einen Fehler gemacht? Ich weiß nicht, ob er das jemals gedacht hat. Ich glaube, er wusste, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Und in seiner Not macht er das, was er eben nur noch gerade tun konnte. Was hat er denn da gemacht? Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Das ist ein tolles Spiel. Ha, ha, ha. Das ist Mist. Was hat er gemacht im Gefängnis? Der hat Briefe geschrieben. Aber ich wüsste nicht an seine Frau. Wird nie erwähnt. Auf wen hat er denn Briefe geschrieben? Für dich und dich und dich und dich und für mich und für dich. Briefe, die bis heute Bestand haben. Briefe, die uns heute auf dem Weg begleiten in der Nachfolge Jesu. Gott, hast du einen Fehler gemacht? Ich sage, Gott, danke, dass du Paulus ins Gefängnis gesteckt hast. Und da sagst du, naja, ich weiß nicht, wie viele Gefängnisbriefe gibt es denn so eigentlich? Und da müsste ich jetzt genau nachschauen, das steht hier auch irgendwo drauf. Es waren mindestens 4 bis 5 Briefe. Wer das wissen möchte, kann am Ende mich gerne fragen, dann habe ich sie ja rausgefunden. Ich könnte sie einzeln nennen, aber da wird immer wieder geschrieben, denkt an mich, ein Gebundener in Ketten. Was für ein Opfer hat der Paulus gebracht für seinen Gott? Und der hat dieses Opfer gesegnet, vervielfältigt, zum Segen für eine Menschheit werden lassen. Und im Umkehrschluss nun frage ich, ja, was hat das mir heute zu sagen? Ja, da antworte ich mal mit einem Briefvers des Apostel Paulus, nämlich in Römer 12, Vers 1. Das ist bekannt, denke ich, das ist eine letzte Bibelstelle. Und dann könnt ihr aufatmen. Römer 12, Vers 1. Da steht nämlich, was wir mit unseren Leibern, das ist ja unser Körper, machen sollen. Ich ermahne euch nun, schreibt Paulus, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zu den Olympischen Spielen. Trainiert, übt fleißig in die Fitnessstudios. Was sollen wir mit unseren Leibern machen? Opfern. Nee, das mache ich nicht. Begebt eure Leiber zum Opfer, das, da steht es aber, lebendig. Also Opfer ist ja eigentlich mit Schlachtung verbunden. Er sagt hier, das Opfer, das lebendig ist, heilig, Gott wohlgefällig, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Meine Lieben, da möchte ich eigentlich nicht drüber sprechen, aber ich muss es eigentlich um der Wahrheit willen auch aussprechen, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Sagst du, Hartmut, was soll ich? Soll ich jetzt mir ein Tattoo machen lassen mit einem großen Kreuz drauf und dann mit geschwellter Brust durch Hameln laufen und sagen, hier, mein Opfer. Das ist ein Unsinn. Was mache ich denn noch? Ich rasiere mir eine Glatze. Das ist mein Opfer. Ich weihe ihm meine Haare. Ah, nein, du kriegst eine ganz klare Anleitung. Das erste Opfer ist vom Sofa in den Gottesdienst. Was? Da ich frage mal hier die Telezuschauer, wer sitzt da noch auf seinem Sofa? Es sei denn, er ist krank, er ist gebrechlich, er ist alt, er ist behindert, er hat kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Dann ist es was anderes. Aber wer so sagt, ach nö, Gottesdienst, ich zapp da mal rein. So, und wenn das spannend ist, dann gehe ich sonst auf die andere Seite. Der predigt auch immer gut. Da gehe ich mal so durchs Internet. Versteht ihr? Aber dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, heißt, du bist heute Morgen hier präsent. Und was bedeutet das noch? Dass wir Anteile aneinander nehmen. Wie geht es? Wie steht es? Dass wir uns austauschen. Dass wir in Fürbitte füreinander eintreten. Dass du sogar Last und Not aufs Herz gelegt bekommst. Von wem? Von deinem Bruder, von deiner Schwester, die sagen, bete für mich. Ich bin ja in großen Nöten. Dass du zu den Ältesten gehst und sagst, es steht doch in der Bibel, rufe die Ältesten, ich rufe euch, betet für mich, dass ich gesund werde. Begebt eure Leiber in den Gottesdienst. Das zweite Opfer, vom Appetit zum nicht essen, was ist das? Ja genau, wir wissen kaum, wie man schreibt. Ich, jedenfalls mir geht's so. Ich esse gerne. Aber es gibt eine Phase, wo man auf das Essen um Gottes Willen verzichtet. Bete darüber. Aber es steht schon biblisch drin, dass du dein Leib Gott gibst und sagst, Herr, dieser Tag oder dieses Mittagessen, da gehe ich raus in den Bürgergarten und bete. Und in der Mittagspause gebetet und fröhlich wiedergekommen. Geht alles. Oder von einem erholsamen Nachtschlaf in eine Gebetsnacht. Oh nee, Bruder, dich laden wir nicht wieder ein. Begebt eure Leiber Gott. Und ich habe von Gebetsnächten gehört, und man kann das differenziert beginnen und sagen, nur bis 12, Mitternacht, dann machen wir Schluss. Ist auch schon ein Einstieg, ja. Und der andere sagt, nee, wir beten in Etappen immer 2 Stunden, wir wechseln uns ab oder was. Aber begebt eure Leiber, versteht ihr, das ist raus aus dem Sofa, das ist rein in die Gemeinde. Das heißt, wir sind präsent und wir haben ein Anliegen. Wenn die Not groß ist, brauchen wir das gar nicht groß ausschmücken. Die Menschen werden von alleine zusammenkommen. Und es geht sogar noch weiter, liebe Männer, vom Sex in die Enthaltsamkeit. Ach, jetzt wirst du aber extrem. Nein, Paulus schreibt das in 1. Korinther 7, Vers 5. In Übereinstimmung mit dem Ehepartner enthaltet euch eine Zeit lang voneinander zum Gebet. Aber nicht zu lange, dass ihr nicht überfordert seid. Schreibt er auch. Der Mann hat wenigstens Verständnis. Ja. Und da merken wir, begebt eure Leiber Gott zu einem lebendigen Opfer. Vom erbetenen Kind Samuel. Dieses Kind, was Hannah dann tatsächlich dem Elkana anvertraute, wurde ein Prophet und nicht nur ein Prophet, er wurde auch Richter. Von Gott bestätigt und von Gott mächtig gebraucht. Er setzte Könige ein und er wurde zum Segen für ein ganzes Volk. Amen. Vater, wir danken dir, dass du in deiner Weisheit Lebensumstände nutzen kannst, um uns zum Segen zu setzen in unserem Umfeld. Zuallererst natürlich in der Familie, dann in der Gemeinde, dann in der Verwandtschaft, Herr, und wo immer wir uns aufhalten am Arbeitsplatz, dass wir mit dir Licht und Segen sind, wo die Not groß ist. Amen.